Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Heute sprechen wir im ersten Teil darüber, dass gerade eine stressige Zeit ist und wie wir damit umgehen, beziehungsweise eigentlich kotzen wir uns nur aus. Und im zweiten Teil haben wir Markus Necker zu Gast. Er ist Kayo, ja Leute, das Wort habe ich selber im Podcast gelernt, das ist ein Chief AI Officer und auch noch ECD bei einer der größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen Deutschlands. Und mit ihm sprechen wir darüber, ob Geo das nächste SEO ist und was er meint mit Digital Reputation Management. Und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber, wie eine Agentur eigentlich in Zeiten von KI aufgestellt werden muss. Und natürlich auch, wie er diese zwei Rollen, den Kayo und den ECD, eigentlich in sich vereint. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Pascal.
Hallo Paulina.
Ich würde gerne starten und zwar ist jetzt gar nicht so krasse News oder so, aber ich habe das Gefühl, gerade sind wir in einem Strudel. Also ich bin gar nicht happy gerade einfach. Muss man auch mal sagen, muss man auch mal die negative Seiten teilen. Also unsere Wohnung sieht aus, als würden da 35 Leute hausen.
So. Ja, wir haben aufgeräumt. Also ich bin bei dir, wir haben jetzt, oder?
Wir haben jetzt aufgeräumt, genau, aber die unsere Putzhilfe kann auch nicht kommen. So.
Oh, das wusste ich nicht.
Genau, also es ist einfach nicht nur unaufgeräumt, Leute. Sorry, das ist dreckig. Es ist nie dreckig bei uns, aber es ist wirklich, es ist einfach dreckig. So. Ich habe auch irgendwie so mega viele Wäsche, die frisch gewaschen, einfach in den Schrank geschmissen. Ich habe 1000 Rechnungen, die nicht bezahlt sind. Irgendwelche Strafzettel. Keine Ahnung, ich habe irgendwie, eigentlich müsste ich zu 5 Ärzten, also einfach so Kontrolltermine. Ich finde keine Zeit. Ich bin die ganze Zeit nur am Reisen. Also ich glaube, ich war in irgendwie 8 Städten diesen Monat.
Das ist so krank schlimm. Also.
Und ich habe echt das Gefühl, dass irgendwie so, ja, keine Ahnung, dass es gerade zu viel ist. So, ich vermisse meine Routine, ich will zu Hause sein, ich will in meinem eigenen Bett aufwachen. Es ist auch mal ganz kurz, ne? Wir waren irgendwie 4 Tage mit meinem Vater, mein Papa ist 70 geworden, wir waren 4 Tage mit meinem Vater in einem Wellnessresort, so. Also ist jetzt auch nicht so, als wären wir nur am Hasseln. Aber trotzdem dieses ständige Unterwegssein, dieses nicht mal in eine Morgenroutine zu kommen, morgens aufzustehen, Sport zu machen, Kaffee zu trinken, ins Büro zu fahren, E-Mails zu checken, Termine zu haben, Arbeitsblocker zu haben. Also ich habe das Gefühl, ich habe nur noch Termine in der Deutschen Bahn, wo eh nie irgendwas funktioniert. Ich muss diese ganzen Termine schieben überall hin. Es ist irgendwie, ja, werde ich meiner Qualität auch einfach gerade nicht gerecht. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht zum Arbeiten. Ja, weißt du, also man hasselt eigentlich nur die Termine ab, aber mal fokussiert arbeiten. Also, weiß nicht, weil ich das letzte Mal gemacht habe.
Ja, voll. Also, ich denke mir immer, du arbeitest ja auch, weil das, was du da machst an diesen anderen Orten, das ist ja auch Arbeit. Also, versuche ich mir jetzt immer zu retrofitten, aber natürlich bleiben andere Sachen auf der Strecke und du hast einen Termin in irgendeiner anderen Stadt und eigentlich verlierst du 3 Tage, weil du musst irgendwo hin und her fahren, die ganzen Calls sind anstrengend, die Vorbereitung ist anstrengend, es ist einfach eine Doppel- und Dreifachbelastung und ich finde es total okay, das mal eine Woche zu machen, aber honestly, was du gerade meintest, ist ja seit OMR so, also vor OMR. Ja, ja. Ich glaube, wir waren wirklich 6 Wochenenden nicht mehr zu Hause in Berlin und sind die ganze Zeit on Tour. Und ja, schön, mal hier in Kanten, Wochenende länger geblieben mit deinem Dad. Das war ultra schön. Shoutout hier übrigens an Gut Immenhof, wenn mal jemand Bock hat auf eine sehr schöne, ruhige Location. Im
Hamburger Norden.
Im Hamburger Norden.
Oder wenn Gut Immenhof Lust hat auf eine Kooperation mit unserem Podcast hier, dann können sie uns auch, kann sie sich auch mal melden. Nein, Spaß. Stimmt,
wunderschön. Aber anyways, es ist trotzdem anstrengend, nicht diese Routine zu haben. Gerade ist der Zero-Routine.
Und ich bin ja auch voll der Routinenmensch. Also ich bin ja gar kein Routinenmensch. Das wollte ich eigentlich sagen.
Was sagen? Okay.
Ja, aber gar kein Routinenmensch, gar nicht. So, das heißt, die little routine, die ich habe, it's so hard for me to stick to it.
Ja, verstehe.
Weißt du, es
ist
so schwierig. Ich gehe hier nicht zum Sport. Ich gehe nicht zum Spätsport, wenn ich unterwegs bin. Ich ernähre mich auch nicht gesund, wenn ich unterwegs bin. Weißt du, ich bin so ein kleiner Chaos-Wirbelwind eh schon und ich brauche zu Hause mein gesundes Frühstück, mein Sportstudio, mein kleines Fahrrad, so, weißt du, sonst, ich habe echt das Gefühl, dass das gerade irgendwie nicht so geil ist und ich weiß auch nicht, ich habe dann immer das Gefühl, dass so Energie halt auch so ins Team travelt und ja auch das Gefühl, dass bei uns einfach gerade voll viel los ist, also auch da, um immer so transparent zu scheren, wir planen halt irgendwie gerade die ganzen FTEs für dieses, für nächstes Jahr, es ist auch immer so schwierig mit dem ganzen Forecast und KI-Transformation und ich wäre einfach richtig gerne da in Berlin, auch für das Team, um mit Leuten vielleicht mal einzeln zu sprechen, Insights zu geben, so reinzuhorchen in die Stimmung und ich glaube, also würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich schon irgendwie sehr nah an meinen Leuten dran bin, also an den Wichtigen, also nicht an den Unwichtigen, nicht egal, ich rechtfertige mich schon wieder, aber ja, nee. Ich dachte, wir nutzen heute mal den ersten Teil im Podcast, um mal ein bisschen zu meckern, Leute. Einfach mal ein bisschen schlechte Laune verbreiten hier. Ja? Ich weiß nicht, wann ihr es hört, Leute, aber einfach mal hier, ja? Einfach richtig mal reinkacken hier ins Mikrofon. Einfach mal sagen, boah, alles scheiße. Ja? Okay. Nee, Spaß. Ey, ne, immer positiv sein, Leute. Vergesst nicht, we don't grow in comfort. We don't grow in comfort, we all grow in pain.
Also ein fantastisches Schlusswort für den zweiten Teil.
Viel Spaß.
Viel Spaß. Markus Necker ist Executive Creative Director und Chief AI Officer bei Palmer Hargreaves, einer der größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen Deutschlands mit rund 180 Mitarbeitenden und Kunden wie Audi, Deutsche Telekom, Nissan, Henkel und SAP. Er leitet dort gleichzeitig die Kreation und den Ausbau der KI-Produkte. Heute reden wir mit ihm darüber, warum Geo für ihn eigentlich Reputationsmanagement ist, was das für Markenführung auf Social bedeutet und wie eine Agentur aussieht, die für diese neue Welt wirklich bereit ist. Herzlich willkommen, Markus!
Yay! Vielen Dank. Danke für die Blumen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut. War das alles korrekt? Ich muss immer wieder checken, ob mein Agent da eine gute Arbeit gemacht hat.
Ja, im Großen und Ganzen ja. Anzahl der Mitarbeitenden, wir sind ein bisschen kleiner geworden, mittlerweile haben wir uns ein bisschen fokussiert, Kunden sind ein paar dazugekommen mittlerweile, beziehungsweise Portfolio ist natürlich immer ein bisschen größer, aber im Großen und Ganzen war das alles richtig, also dein Agent hat gute Arbeit geleistet, heißt aber auch immer ganz wichtig, ne? Nicht nur 1:1 übernehmen, sondern immer auch nochmal einen Gegencheck machen, zum Beispiel in diesem Gespräch.
Ja, Human in the Loop. Ne, guck mal, wir machen das hier live, wir machen hier KI-Training live. Und das ist eigentlich auch schon der perfekte Übergang zur ersten Frage und zum Thema, weil wir mit dir über Geo reden möchten, also Generative Engine Optimization. Wir hatten da auch vor kurzem Martin Wenk von Ketchum im Podcast auch da alle die Einladung, da nochmal reinzuhören. Und das wird ja an sich so als das nächste SEO oft diskutiert und angepriesen. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das eigentlich der falsche Rahmen ist. Und du hast stattdessen von Digital Reputation Management gesprochen.
Genau, also du hast gesagt, dass der falsche Rahmen ist zu sagen, Geo ist das nächste SEO.
Ja, danke, Paulina.
Sehr gut. Richtig. Das glaube ich auch. Davon bin ich überzeugt. Warum? SEO ist ja klassisch eine Disziplin, mit der wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel beschäftigt haben, die Frage oder die Herausforderung beantwortet, wie ich eigentlich gefunden werde. Gefunden werde im Rahmen, dass ich in einer Liste auftauche, die dann im besten Fall einen Klick auslöst, der auf einer Website gezählt wird und wo Marketing- oder Website-Kommunikationsverantwortliche im besten Fall auch ihre Boni dran knüpfen und ihre Erfolgmessung dran knüpfen, wie viele Klicks auf der Website werden generiert, wie viel Verweildauer auf jeweiligen Seiten, wie tief die Klickraten sind, Impressions etc. pp. Tatsächlich mit dem Aufkommen von KI-Suchmaschinen, angefangen ChatGPT, Claude, Perplexity, jetzt Gemini und vor allem Google AI Overviews, die ja ungefragt praktisch eine KI-Zusammenfassung der Ergebnisse schon im prominentesten Bereich der Suchergebnisseite fassen, ändert sich das so ein bisschen, weil wir sehen hier ganz stark, dass der Klick einfach immer häufiger ausbleibt. Da gibt es viele Studien zu von SEMrush und unterschiedlichen wirklich international tätigen SEO-Tools, SEO-Experten. Wir sind da je nach Branche und je nach Bereich in einem Segment irgendwo zwischen 50 und 70% der Suchen, die einfach keinen Klick mehr auslösen. Und dann ist die Frage, was bleibt übrig von einer Marke, was bleibt übrig von einem Produkt, was bleibt übrig von einer Person teilweise auch, wenn dort nicht mehr geklickt wird. Dann ist die Identität, also die Reputation dessen ist das, was in der Antwort des jeweiligen KI-Tools zusammengefasst und praktisch aggregiert wird. Und das ist viel stärker eine Reputationsbetrachtung als eine reine Sichtbarkeits- oder Nennungsbetrachtung. Denn eine Reputation, was ist das? Das ist im Prinzip, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Also die Aggregation aller Gespräche, die im Netz praktisch vorkommen. Und diese Aggregation darf man nicht den Maschinen allein überlassen oder dem Zufall überlassen, um es präzise zu sagen, sondern da muss ich schauen, dass dort möglichst gesteuert wird. Wie machen wir, wie machen wir das oder was ist da wichtig bei, das Ganze entlang von Stakeholder Journeys auch zu betrachten. Und da, wir kommen ja aus einem, typischerweise auch eher aus so einem, was man früher B2B genannt hat. Wir sagen, wir machen Kommunikation für komplexe Produkte und in komplizierten Märkten. Da ist ganz wichtig, dass wir gucken, wie ist Nennung, Sichtbarkeit, Reputation entlang der einzelnen Stages der Stakeholder Journey. Gerade am Anfang ist reine Nennung oder Sichtbarkeit nur der Einstieg in den Funnel, aber nicht das Ziel an sich, sondern da sind entscheidend, ne, wie ist beim Einstieg schon das Framing, wie ist Kontext, wie ist die Tonalität der Antwort, damit ich in die weiteren Stages auch durchkonvertiere und durchdringen kann.
Okay, checke. Und das heißt, es gibt ja dieses gute Modell, so Content-Arten zu unterscheiden in Earned, Paid, Owned. Wenn ich richtig verstehe, würdest du argumentieren, Owned ist weniger relevant. Also meine eigenen Website beispielsweise ist weniger relevant. Meine eigenen Socials, auch eine Fragezeichen, weniger relevant. Aber auf jeden Fall mehr das Earned-Thema, also was andere über mich sagen. Reddit war ja auch riesig groß.
Ja.
Also, ne? Das ist so der Blickwinkel, wie du drauf schaust, ne?
Ja, also ich muss da direkt korrigieren. Ich würde nicht sagen, weniger relevant, sondern Owned hat eine andere Rolle. Was wir aus eigenen Analysen und Messungen sehen und auch dann entsprechend mit den Zahlen belegen können, ist, dass für rein informative und faktischen Content, dass da Owned-Quellen nach wie vor sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant sind. Also vor allem die eigene Website, um Informationen zu grounden, so nennen wir das. Das bedeutet, dass du zum Beispiel Finanzzahlen, die Firmierung der eigenen Organisation, Töchter, die Eigentümerstruktur, all das können sich die LLMs auch aus Drittquellen zusammensuchen. Das ist aber nicht immer 100% passgenau. Wenn du da also Kontrolle drüber haben möchtest, zum Beispiel über deine Nachhaltigkeitszielerreichungen, über die Kommunikation deiner Geschäftszahlen, über deine Eigentümerstruktur, dann bildest du das im besten Fall über den Knowledge Graph auf deiner eigenen Plattform ab. Da gehören dann natürlich auch Autoritäten wie Wikipedia, Wikidata, vielleicht Statista dazu, aber vor allem eben auch Content und Informationen auf deiner eigenen Seite. Die musst du maschinenlesbar aufbauen, damit die unterschiedlichen LLMs und KI-Suchen, die nicht nur finden, sondern auch in den richtigen Zusammenhang bringen und crawlen, also korrekt extrahieren können. Das sind aber rein faktische, inhaltliche Informationen. Die, was uns ja oft viel, viel wichtiger ist, ist die qualitative Dimension. Also ist denn das Unternehmen, ist das Produkt gut? Ist das, ist die Aussage zur eigenen Leistungsfähigkeit, ist die zutreffend? Wie ist der Vergleich, also die Comparison von Marke A zu Marke B in dem jeweiligen Segment? Und das, dafür sind Drittquellen, also Earned Content extrem wichtig. Und um mal ein Mengengerüst zu haben, die faktischen Informationen tragen durchschnittlich somit, was wir sehen in unseren Fällen, unter 10% zum Gesamtvolumen, was die Quellenlage angeht bei. Also ein Großteil gerade der qualitativen Bewertung wird über die Reputation in Drittquellen aufgebracht. Das bedeutet, darum spricht man auch ganz oft von der Renaissance von PR, weil das diese Reach-Out-Themen natürlich da ganz, ganz wichtig sind.
Mich erinnert das total an dieses, ich glaube, es war Jeff Bezos, der gesagt hat, Marke ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist, was ja genau diese dritte Ebene mit reinbringt. Okay, und wenn, also verstanden, Geo als digitales oder Digital Reputation Management und jetzt natürlich die Frage, wie kann ich das denn als Marke steuern oder beeinflussen? Und du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr da eigene Methodik oder so ein eigenes Produkt zu habt, richtig? Lass uns da mal eintauchen, was ihr da aufgebaut habt.
Ja, also ganz wichtig, du sagst es genau richtig, wir haben ein Produkt entwickelt, kein Tool, wir sind kein Tool-Anbieter, wir wollen nicht die nächste SaaS-Story hier irgendwie schreiben, sondern wir sind ein Kommunikationsberatungsunternehmen als Agentur. Wir teilen diese Reise in drei Schritte oder drei Blöcke auf. Das ist einmal die Geoanalyse, die Geostrategie und die Geosteuerung. In der Analyse schaffen wir, wie der Name schon sagt, eine Analyse, ein Status quo. Wo steht denn die Marke oder wo steht die Produktkommunikation in einem spezifischen Kontext? Ist immer ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, wir schauen uns die jeweiligen Stakeholder-Journeys dafür an, damit man nicht so im leeren Raum auch rum agiert und rumfischt. Ne? Es kann sein, dass du in Kontexten sichtbar bist oder schon in Stufe 1 des Funnels sichtbar bist, die aber für deine Customer- oder Stakeholder-Journey überhaupt keine Rolle spielen. Und damit stellen wir sicher, dass wir praktisch in den richtigen Raum, die Analyse im richtigen Bereich machen, der für deine Business-Ziele oder Kommunikations- oder Branding-Ziele auch repräsentativ und relevant ist. Das starten wir also. Wie machen wir das? Wir generieren ein Fragenset, also ein Query-Set, die wir in einer hohen Frequenz den wichtigsten KI-Suchmaschinen stellen und werten die Antworten qualitativ aus. Wir haben da unterschiedliche Metriken für. Wir messen zum Beispiel die Prominenz in der Kontextualisierung, ist eine Marke als besonders, als führend, als die beste, mit Superlativen gespickt, oder wird die einfach nur genannt unter ferner Liefen. Dann schauen wir uns natürlich auch an, an welcher Stelle in der Antwort wird die genannt. Das ist aber nicht die wichtigste Metrik in unserer Sicht, sondern die qualitative. Dann schauen wir uns an, wie ist das Sentiment im Antwortraum, wie semantisch divers, also mit welchen zusätzlichen Attributen wird diese Marke noch verbunden, obwohl ich vielleicht gar nicht explizit danach gefragt habe. Und das Ganze gibt eine Gesamtbetrachtung. Wir nennen das so Answer Equity, also die Dominanz dieser Marke im gesamten positiven Antwortraum über alle Antworten. Und das ist typischerweise was, um wirklich schnell und in einem Überblick zu vergleichen, welche Marke ist jetzt in welchem Segment, an welcher Stelle der Journey, an welchem Punkt des Funnels, wie dominierend, welche Marke ist uns selber vielleicht deutlich voraus, wo müssen wir, in welchem Segment müssen wir Maßnahmen ergreifen. Um diese Maßnahmen zu ergreifen, Geostrategie, wir analysieren und leiten die Lücken dann genau aus diesen Erkenntnissen ab und können dann sagen, okay, hier müssen wir im Grounding auf unseren Own Channels nachlegen, hier müssen wir ein Reach-Out zu Tier-One-Medien machen, weil wir da über Drittquellen Autorität aufbauen müssen. Hier müssen wir vielleicht andere Content-Formate erstellen und sicher auch wichtig, hier müssen wir gucken, was ist denn auf im Bereich User-Generated Content, Social, was passiert denn da gerade? Finden wir da überhaupt statt? Was ist mit Personenmarken? Wie treten die auf? Wie wird in unterschiedlichen Kontexten und Plattformen über uns gesprochen? Was müssen wir da konkret machen? Und das Dritte ist dann die Geosteuerung, das konsequent umzusetzen und Erfolgskontrolle, also KPI-Metriken, KPI-Kontrolle kontinuierlich zu messen, um zu sehen, sind unsere Maßnahmen erfolgreich, gehen die in die richtige Richtung oder müssen wir auch da kontinuierlich einfach noch mal ein bisschen nachjustieren.
Okay, das ist jetzt sehr theoretisch. Was ist das überraschendste Ergebnis, was du je bei einem Partner bzw. Kunden gesehen hast? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, was ich gesehen habe, was überraschend war, zwei Dinge. Eins ist zum Beispiel, dass Unternehmen verwechselt werden, weil die semantisch ein bisschen nah beieinander lagen. Also die Menge der Antworten hat suggeriert, dass ein Unternehmen total häufig und total erfolgreich in einem Segment, da ging es um Spezialchemie, ist jetzt nicht einfach direkt nachvollziehbar und einsteigbar. Aber da waren die Namen so nah zusammen, dass wir dann beim zweiten und dritten Blick ein bisschen tiefer bohren, sagten, hä, das ist hier aber, nach den Daten müsstet ihr total bekannt und total dominant in dem Segment sein. Und hat sich dann rausgestellt, gibt eine kleine, in der zweiten Worthälfte eine kleine Unterscheidung, Bornemann und Borealis oder so ähnlich, also sehr, sehr nah zusammen. Und die Maschine hat das einfach 1:1 genommen und gesagt, nö, das sind die gleichen Das sind die gleichen Unternehmen. Jetzt natürlich die Frage, wie verhindert man das? Ich habe es ja vorhin schon gesagt und angedeutet, dafür sind die Owned Channels und die Owned Maßnahmen ganz, ganz wichtig, ne? Dass du da über saubere Entity Maps, über strukturierte maschinenlesbare Daten, über Struktur, über Schema Org Systematik, über Knowledge Graph, dass du das halt vermeidest. Ne, weil im schlimmsten Fall ist, ich suche nach irgendwas, kriege irgendeine Antwort zum Unternehmen und das hat gar nichts damit zu tun, was dieses Unternehmen tatsächlich anbietet oder in welchem Kontext dieses Unternehmen wirtschaftet und arbeitet. Und ich nehme aber die Antwort, weil ich nicht alles nochmal im Detail nachprüfe und dann habe ich im Zweifel ein Reputationsproblem.
Hm. Du hast jetzt gerade schon über irgendwie Owned Data gesprochen. Also ich glaube, ganz viele Marken fragen sich ja so ein bisschen, wo sie gerade überhaupt ansetzen sollen, um in den Antworten von LLMs aufzutauchen. So. Welche Social-Plattformen, generelle Instrumente, sagst du, treiben Geo-Rankings wirklich nach vorne?
Ja, wie gesagt, Ranking ist, glaube ich, das Erste, wo man mal definieren muss, was ist für mich denn ein Ranking? Will ich einfach nur irgendwie genannt werden? Oder möchte ich genau das, was ich gerade gesagt habe, möchte ich entsprechend kontextualisiert sein, mhm, an einem relevanten Punkt in der Journey meiner potenziellen Kunden. Grundsätzlich sind die Sichtbarkeits- und Kommunikationsregeln, mit denen wir seit 20 Jahren oder 25 Jahren das Internet bespielen, die sind immer noch gültig. Also mach gutes Zeug, das für deine Kunden relevant ist, spannend ist, Spaß macht, und sorg dafür, dass du eine tolle Brandstory hast. Das ist nach wie vor das Wichtigste, um überhaupt irgendeine Relevanz und Daseinsberechtigung zu haben. Und dann natürlich mach weiter die Hausaufgaben, dass du maschinenlesbar und sichtbar bist. Dazu gehört eine vernünftige Website. Auch nichts Neues, ne? Das ist auch vor 10 Jahren, vor Geo war das relevant. Jetzt muss man das Ganze noch ein bisschen spezifischer machen, denn du hast nicht nur menschliche Stakeholder, wie jetzt wir, die eine Website lesen und mit ganz viel Experience da abgeholt werden wollen, sondern du hast jetzt halt auch Maschinen und denen musst du genauso diese Informationen bereitstellen, wie man das Menschen machen muss. Dann in Social muss so eine Rolle spielen. Warum? Es gibt einzelne Plattformen, LinkedIn zum Beispiel, wo zumindest die teilweise crawlbar sind auch von den LLMs. Wir sehen das. Wir machen sehr stark in LinkedIn aufgrund unserer Business-Themen, dass LinkedIn da direkt sehr, sehr sichtbar ist, du aber natürlich auch über andere Plattformen, die jetzt nicht von den LLMs direkt im Content gecrawlt werden, die aber praktisch über Bande, also indirekt Content und Diskussionen auf Drittplattformen wieder erzeugen. Über Reddit hast du vorhin schon angesprochen, Diskussionen, die da stattfinden, sind teilweise ja auch direkt angestoßen von Social Content oder von Reels, von anderen Formaten, die auf einer ganz anderen Plattform passieren, so dass du da, wenn du da Engagement generierst bei deiner Zielgruppe, die Content erzeugen an anderen Stellen, der dann wieder gecrawlt wird, das ist was du weiterhin auch forcieren musst, also Anlässe bieten, musst gute Markenarbeit machen, damit du eine Relevanz hast und diese Relevanz manifestiert sich in Inhalten Dritter, in stattfinden auf autoritativen Drittquellen und die werden dann wieder gecrawlt von den KI-Suchen. Also es gibt zwei, drei einfache Themen und Regeln zur Sichtbarkeitsgenerierung, aber es gibt nicht den, müssen einen Knopf drücken und dann ist alles total einfach und man ist einfach überall in jeder KI-Antwort der relevanteste Player.
Ich finde es total spannend, weil du ja viel über dieses, also du argumentierst der Empfehlungslogik.
Ja.
Müsste da nicht eigentlich auch in Social dieses ganze Thema Earned Media, beispielsweise das News-Outlets darüber beschreiben, darüber berichten, müsste das nicht eine stärkere Gewichtung dann haben? Weil das hilft dann ja auch den LLMs als dritte Quelle wieder Informationen zu ziehen.
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, also das Dritt autoritative Drittquellen aus Media-Outlets relevant sind. Das ist definitiv so.
Ja, genau, meine ich ja. Ne? Also ja. Beispielsweise, dass ich sage, ich mache auf Sachen, Sachen auf Social, die so gut sind, dass die Bild danach darüber schreibt, dass die SZ danach darüber schreibt, whatever.
Absolut.
Oder das wäre eine neue KPI, sich nicht mehr nur die Social KPIs anzuschauen, sondern zu schaffen, es zu schaffen, dass Menschen und andere Media-Plattformen darüber sprechen, weil das dann wiederum die Trainingsdaten der LLMs und dort die Reputation gut beeinflusst.
Genau, also das ist ja so ein bisschen die, ne, was ich vorhin auch angedeutet habe, als Renaissance der PR, wer es also schafft, so einen guten PR-Stunt oder Media-Stunt sozusagen hinzulegen, die hier diese Nutella fliegt durch die Artemis-Kapsel. Ob das jetzt Zufall war oder gestaged, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist natürlich unbezahlbar, weil diese Geschichte ist in allen Medien, in allen Tier-One-Plattformen, die auch mit einer hohen Autorität einfach ausgestattet sind. Und das wird es natürlich absolut in die ganzen LLMs und in die ganzen Antworten schaffen, weil diese autoritativen Drittmedien einfach darüber berichten und ich würde sagen in 98% der Fälle auch total positiv und das auch wieder auf die Brand Equity, auf die Markenqualität, auf die Markennennung, auf die Markenreputation unmittelbar einzahlt. Also das ist definitiv auch eine gute Strategie, um Sichtbarkeit zu generieren, um aber auch die Reputation der entsprechenden Marke dann zu stärken. Nicht nur unmittelbar bei all den Leuten, die praktisch die Medien lesen, wo über diesen Stunt über diese Maßnahme berichtet wird, sondern auch Longtail, wie dieser Content aggregiert wird in den KI-Suchen. Ja, ganz genau richtig.
Okay, checke. Also das heißt, ich fasse mal zusammen, was bei mir hängen bleibt. Also Plattform auf Social, LinkedIn wichtig. YouTube, hat das YouTube auch gesagt oder habe ich das in meinem Kopf abgespeichert eigentlich?
Ist YouTube wichtig? YouTube genauso. YouTube wichtig. Im Hintergrund alle Videos, aller Content wird natürlich transkribiert. Vor allem Gemini und Google AI Overviews sind dort sehr, sehr, praktisch direkt an der Quelle sozusagen, weil Google ist Quatsch. YouTube ist, ich kenne die neuesten Zahlen nicht, aber vor ein paar Jahren war das die zweitgrößte Suchmaschine überhaupt, weil Leute suchen über YouTube nach Anleitungen, nach Vergleichen, nach sonstigem Stuff. Das ist natürlich ganz hochwertiger Content, der auch in die LLMs einfließt. Wir haben zum Beispiel ganz kurzfristig gestern eine Anfrage von einem Kunden gehabt, der ist im Entkalkungsbusiness, sage ich mal im weitesten Sinne. Ne? Und jeder, der in der Großstadt wohnt, kennt das. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch in Köln die Haare gewaschen habt. Typischerweise, man geht raus und hat, boah, was geht ab? Überall tropft der Kalk raus, also ist ein tatsächliches Thema. Was machen Menschen? Suchen in der KI-Suche hier, wie kann ich den Kalkgehalt meines Wassers reduzieren? Wie kriege ich die Kalkschlieren ab? Und wenn du in dem Business bist, dann willst du da stattfinden. Tatsächlich, was dort stattfindet, ist die besten YouTube-Videos, die besten Hausmittel, der neueste Essigreiniger, dies, das, Ananas. Und da dann entsprechend reinzukommen, da am ersten Schritt in der Awareness-Phase dieser Journey schon stattzufinden, zum Beispiel mit einem speziellen Videoformat, mit einem speziellen Content-Format auf YouTube, mit einer Kooperation, dass du in einem dieser größeren Edutainment-Formate, weiß ich nicht, Welt der Wunder, bei einem Creator in dem Bereich, dass du da mit stattfindest, dass du da mal so eine Kooperation machst, das sind genau die richtigen Strategien, um dann am Anfang der Journey und am Anfang des Funnels auch sichtbar zu sein und da eine relevante Rolle zu spielen.
Cool, also Plattform, LinkedIn, YouTube haben wir, Reddit hattest du angerissen und dann, was ich spannend finde, ist dieser Fokus auf eben Empfehlungen auf Earned Media, sei es jetzt über UGC oder sei es über andere Media-Outlets, um dort in diese Empfehlungslogik und Reputationsmanagement reinzukommen. Das ist so der Blick, wie du Ach, Social genau. jetzt empfehlen würdest zu führen, damit es bei KI rankt.
So würde ich das, und im Zweifel, dass wie gesagt, immer als Stakeholder mitzudenken. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nur Content mit einem Creator erstelle, mit dem Ziel, dass die KI das auch aggregieren und verwerten kann. Natürlich, den Content, den ich erstelle oder Content, den ich mache, der muss erstmal gut sein und der muss eine Relevanz für eine menschliche Zielgruppe haben. Aber es immer im Hinterkopf zu haben, welchen Tweak kann ich hier vielleicht noch machen, wie kann ich noch eine Zweitverwertung durch eine Maschine ermöglichen, wie zahlt das dann auf meine Reputation in der Suchaggregation ein, sodass ich da vielleicht auch nochmal Redaktionspläne ändere, dass ich vielleicht nochmal Themen anpasse, weil ich sage, ich habe hier eine spezifische Lücke und die kann ich wunderbar durch diese Kooperation mit dem Creator schließen.
Hast du eine Brand, wo du sagst, die macht das alles gerade, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, richtig gut? So Best Practice?
Puh, kann ich tatsächlich spontan nicht in dem Maße sagen, warum, weil natürlich viel in dem Bereich A sehr neu ist und B, da keiner so richtig auch mit rausrücken will. Also auch ich bin bei Kundenprojekten sehr, wo ich sehr vorsichtig sein muss, weil natürlich sind das Themen, da will keiner so richtig mit erzählen. Was ich sehe, ist, dass ganz viele Brands, die einfach ihr Game gut spielen auf Social, in der Kommunikation mit ihren digitalen Touchpoints, mit PR, die machen das, die sind da alle sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Dass jetzt jemand genau dieses Spiel durchgespielt hat, in einem Maß, dass man, ja, dass es praktisch eine eigene Kampagne ist, auch das ist ja noch spannend. Nutzt es mal jemand zu einem Campaigning, zu einem eigenen, also in sich selbst zu einem Creative Stunt. Das könnte ich noch nicht sagen, aber es ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht muss ich mir das selber mal mitnehmen. Das ist eigentlich ganz geil. Wir haben natürlich auf, und das wird jetzt in Deutschland ja sukzessive auch kommen. Ich glaube, in den Staaten ist jetzt gerade Ads in ChatGPT gestartet, in Deutschland noch nicht. Das ist natürlich auch ganz spannend. Ne? Was macht man damit? Mit SEA haben wir auch den ein oder anderen Creative Stunt in den letzten Jahren durchaus mal gesehen. Geht das hier jetzt auch? Wie kann man also den Flow und die Diskussion, den Thread hijacken mit einer klugen, gebrandeten Injection über eine Ad? Wie funktioniert das? Was machen wir da? Das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken und da ganz genau hinschauen. Vielleicht gelingt uns da auch was.
Total gut. Was ich spannend finde, nochmal von dir zu hören, ist, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie die KI-Revolution verändert, wie Marken geführt werden und wie man auch Markenwahrnehmung aufbaut. Es verändert aber auch natürlich die Arbeit, wie wir als Agentur arbeiten. Mhm. Jetzt bist du ja auch CAIO, also Chief AI Officer. Ja. Welche Skills und welche Rollen verändern sich denn in den Teams auf Agenturseiten? Was siehst du da gerade?
Wir haben vor 4 Jahren mittlerweile, glaube ich, es mal in den Spiegel und in die Zeit geschafft, weil wir einen Prompt Engineer Stelle ausgeschrieben haben. Wie gesagt, war vor 4 Jahren, da war das revolutionär. Mensch, was ist das denn? Alle noch nie gehört. Erzählen Sie doch mal, was das ist. Also unser eigener kleiner Media-Stunt. Mittlerweile prompten zu können und die Tools bedienen zu können, ist absolut Commodity. Also jeder muss das können, ist das gleiche wie googeln oder Office zu bedienen. Wonach wir suchen und was ich glaube, was ich sehe, was die wichtigste Skill ist und wird, ist, ich nenne das Productive Judgment. Was soll das sein? Die Fähigkeit zur Urteilskraft, also urteilen darüber, ist ein Ergebnis gut, ist es hinreichend gut in Bezug auf eine Lösung oder auf ein Kundenproblem oder auf eine kreative Übersetzung. Und der andere Teil, Urteilskraft, mal Prozessdenken. Wie kann ich denn das, was jetzt einmal gut war, wie kann ich das denn skalierbar machen, dass auch der nächste, übernächste und Schritt danach gut ist? Und tatsächlich, das ist alles gar nicht so einfach. Also gerade Urteilskraft, ihr als Unternehmer kennt das. Oft hat man nicht einen Mangel an Ideen, sondern einen Mangel an, welche davon sind wir denn so sicher und überzeugt, dass wir die auch zur Umsetzung bringen. Ne? Ob es ein Pitch ist, ob es eine Investitionsentscheidung ist. Ihr habt gerade gegründet, nochmal eine zweite Einheit. diese Urteilskraft ist ein limitierender Faktor, gerade weil er kognitiv so anspruchsvoll ist und so anstrengend ist. Und darum glaube ich, das ist eine der wichtigsten Skills, wichtigsten Kompetenzen, nach denen wir, nach denen ich auch schaue bei Leuten, weil uns das die Maschine Stand heute nicht abnehmen kann.
Spannend. Übrigens habe ich gerade ein neues Wort gelernt, und zwar Kajo, Leute. Ich kannte das nicht.
Hey, wir haben das sogar bei uns in Langdog, haben wir doch sogar einen Kajo-Agent.
Ja, aber ich hätte immer Chief AI Officer gesagt oder CAIO oder so. Aber Kajo erinnert mich total an Caillou. Das ist ein Kinderbuch. Und das mag ich nicht. Da möchte ich ein neues Wort für.
Okay, Markus.
Kajo Achim.
Aber nennst du es auch Kajo oder wie nennst du, wie sprichst du es aus?
Ja, so oder so. Also ich werde manchmal als der Kajo gerufen. Kajo, komm mal. Kajo, komm mal. So wie Kajo Achim. Ja, das ist, um ehrlich zu sein, das ist auch eine Übergangsrolle. Also ich habe jetzt diese Rolle. Vor 5 Jahren hat keiner gewusst, was das sein soll. Und dann gab es es nicht. In 5 Jahren, glaube ich, gibt es es auch nicht mehr. Sondern das sind so reine Rollen, die eine ganz klare transformatorische Aufgabe haben, die eine relativ klare und ablaufende Lifecycle haben. Mhm. In 5 Jahren ist jede Organisation mit AI durchdrungen, jede Plattform, jede Oberfläche, mit der wir interagieren, die wird in irgendeiner Art und Weise von AI befeuert sein. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern das ist einfach Schritt. Das ist die Entwicklung. Da muss es in der Rolle Kajo, diesen Enabler, diese Groundwork, die ist bis dahin durch. Was übrig bleiben wird in so einer Rolle, ist wahrscheinlich, dass es eigene P&L Linien da gibt. Also noch viel mehr Produkte. Und das andere, das glaube ich, das wird viel wichtiger. Eine Verantwortung für digitale Ethik, Modellauswahl, ne, vielleicht eine anderes Verständnis von Qualitätssicherung, dann ist das vielleicht der CDEO, der ja. Chief Digital Ethics Officer. Also das ist sehr fluide. Im Moment ist es wichtig, dass es so eine Rolle und so eine Funktion gibt, aber in 5 Jahren, glaube ich, ist der Job getan.
Ja, okay. Vielleicht nochmal eine letzte Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ich wollte mich gar nicht jetzt Stunden mit euch über Kajo sprechen oder Kajo, aber da steckt irgendwas drin, weil ich finde das witzig, dass es so eine Kinderfigur ist. Kajo. Kennt ihr Kajo? Und jetzt ist es halt der Kajo? Nein? Egal.
Nee.
Anyways, Leute, wenn ihr Kajo kennt, dann schreibt mir auf Instagram, dann fühle ich mich nicht so alleine. Also, aber jetzt nochmal meine letzte Frage, die mir die ganze Zeit schon im Kopf brennt. Und zwar, du bist ja nicht nur ein Kajo, du bist ja auch noch ein ECD.
Ja.
So. Und ich finde das eine total spannende Doppelrolle. Oft ist es ja so, dass Kreativchefs, ich bin jetzt mal provokant, irgendwie das Handwerk gegen die KI verteidigen und die KI-Leute die Kreation nicht checken und sagen, ja, mach doch einfach alles mit Hicksfield und Leute, so, was geht denn ab? Ja. Wie vereinst du diese zwei Rollen in deinem Kopf und wo streiten die vielleicht auch manchmal miteinander? Und
jeden Tag.
Genau, und wie gehst
jede
du
Minute.
Dann... Super, das möchte ich gerne wissen. Und dann auch, wie trägst du diese Konflikte oder diese Gedanken in dein Team von Kreativen?
Das Zweite ist auf jeden Fall schwieriger als das Erste. Das Erste ist einfach total ambivalent. Ich bin sowohl für Gas und Bremse verantwortlich und muss beides treten. Das ist so. Dieser Konflikt gehört zu der Rolle, ist aber auch aus meiner Sicht das was spannend ist. Ich glaube, dass Hicksfield, dass Midjourney seinerzeit und auch ChatGPT, dass ich denen nicht einfach alle Pitch-Ideen, die irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat, hinwerfen kann und dann hat das Tool, das Urteilsvermögen, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ich glaube also und ich bin davon wirklich ganz tief und felsenfest überzeugt, dass dieser menschliche Faktor, es gibt jetzt so eine neue Diskussion um Taste, auch gleiche Diskussion wie Vibe, Everything aus meiner Sicht, ist völlig obvious, aber das ist eine menschliche Komponente und eine menschliche Fertigkeit, die Kreative, die gute Teams, und ich meine jetzt nicht nur Kreative im Sinne von, da ist, hat jemand das Label Kreation, sondern kreative Leute, Unternehmer, smarte Leute, die wir in Agenturen haben, dass das ganz wichtig ist, die Intuition, das Gefühl dafür, was ist gut, was ist nicht gut, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wissen, was zu tun ist, um das nochmal auf ein nächstes Level zu bringen. Bisher können uns die Maschinen das nicht abnehmen. Was die uns abnehmen können und wo ich absolut auch pushy bin, ist bei einer Informationsaggregation. Also auch hier im kreativen Arbeiten wirksame Lösungen für Kunden zu entwickeln. Wir haben oft nicht einen Mangel an Ideen, was man alles machen könnte, sondern wir haben oft einen Mangel daran an Informationen, um die richtige Idee auszuwählen und das Urteil zu fällen darüber, das funktioniert weniger gut. Und das ist wunderbar, wie uns KI dabei helfen kann. Also wir haben vorhin über Geo gesprochen. Geo, ein hervorragendes Instrument, um User Research zu machen. Warum? Aus all den Gründen, die ich vorhin genannt habe, ganz viele Informationen zu aggregieren, ganz viel wie über Marken, wie über Produkte, wie über Probleme im Netz gesprochen wird. All das kann ich wunderbar mit KI aggregieren und mir zusammenfassen und destillieren lassen. Der zweite Part ist das ganze Thema Distribution und Massenproduktion sozusagen. Ne? Ich brauche hier dieses Visual, diese Aussage, dieses Produkt in 35 Formaten, in den Sprachen, in den Übersetzungen. Das kann ich wunderbar auch einfach strukturieren und automatisieren teilweise mit KI, aber auch mit all den Automatisierungsworkflows, die es da sonst noch so gibt. Nicht jeder ist KI, nicht alles, was automatisiert ist, ist auch immer KI oder muss immer KI sein. Aber ich habe die Möglichkeit. Und was mir ganz wichtig ist, und so spreche ich mit meinen Leuten und so spreche ich mit der ganzen Agentur und eigentlich auch mit der Branche, es ist so, ich empfinde es so als typisch deutsch, immer zu gucken, wo können wir Sachen billiger machen, wo können wir jetzt weniger machen, wo sind Dinge günstiger. Das ist so ein Race to the Bottom, das sehe ich gar nicht. Was ich sehe, ist die Möglichkeit, jetzt Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten. Zum Beispiel Skalierung, wie oft haben wir vor ein paar Jahren noch Sachen gemacht? Ja, da machen wir keine Länderadaption, weil wer soll die ganzen Übersetzungen machen? Ja, da machen wir keine Formatadaption. Jetzt drücken auf den gleichen Knopf und ob ich 40 Varianten oder 80 Varianten generiere, ist kein Unterschied mehr. Ist jede so liebevoll dann übersetzt oder transkreiert, wie wenn das ein Kreativdirektor bei uns machen würde? Vielleicht nicht, aber im Vergleich zu wir haben gar nichts oder wir machen gar nichts, ist das um Längen voraus. Und das Glück, das ich habe, dadurch, dass wir so lange schon auch mit einem sehr guten Team da unterwegs sind, die Kreativen teilen viel davon und sagen auch, ja, ne, da haben wir große Vorteile. Wir können sehr viel Informationen zusammenfassen. Wir können ganz andere Insights generieren. Was bleibt? Und auch das unterstütze ich, ist der Fokus auf eine richtig gute Idee, die ein menschliches Antlitz und die aus einem menschlichen Bedürfnis und aus einem Verständnis für Menschen geboren ist. Und auch das sehe ich als etwas, das definitiv bleibt.
Checke, cool. Wir haben noch zwei Abschlussfragen.
Ja, drei doch.
Drei. Die erste, da können wir jetzt, glaube ich, uns kurz halten, weil du bist ja ein KU. Wie nutzt du gerade KI?
Im Prinzip die ganze Zeit. Also es ist schwierig, noch ein Tool oder eine Oberfläche zu finden, wo kein KI drin ist. Also ich würde sagen, es hat mein Leben komplett durchdrungen, ob ich mir Reisebuchungen zu möglichst alten Steinen in Griechenland oder an der syrischen Grenze zusammenstellen lasse. Dafür nutze ich KI. Ich nutze KI, um ein Brief an die Lehrer meiner Kinder vorschreiben zu lassen oder um umfangreiche Analysen durchzuführen. Ich nutze es eigentlich, nutze jederzeit unterschiedliche Tools. Im Moment vor allem Claude Desktop. Das ist so mein Go-To-Tool. Ja, in der Agentur haben wir Langdoc eingeführt, das nutze ich auch häufig, da habe ich mir eigene Kommunikationsworkflows gebaut. Also auch für meine berufliche Kommunikation als auch für Analyse, Research, Themen nutze ich KI sehr, sehr, sehr stark.
Frage: Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann ein Post gewesen sein, eine Collab, ein Creator, irgendein Asset, eine Kampagne, egal.
Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja im sehr fortgeschrittenen Alter schon, also häufig auf LinkedIn unterwegs, auch gerade beruflicher Art. Meine Frau ist sehr erfolgreich auf den anderen Kanälen. Shoutout an Anke Necker, Lächeln und Winken. Was mir aufgefallen ist, gerade auf LinkedIn, ist die steigende Frequenz von KI-generierten Videos, die jetzt aus großen Konzernen tatsächlich auch kommt, ne, wo nicht nur Marketing, sondern auch Führungspersönlichkeiten mit KI in unterschiedliche Sujets und Kontexte gesetzt werden. Henkel ist ein Beispiel, die Telekom ist da sehr stark, sehr präsent mit dem letzten Spot jetzt hier, wo sie Einstein eine Stimme gegeben haben. Auch durchaus kontrovers, wie das Ganze diskutiert wird. Ich glaube also auch hier, dass da eine konsequente, konsistente Markenführung ganz wichtig ist. Gott sei Dank sind, oder zum großen Glück, beide Marken und all die, die da auch noch kommen, haben sehr starke und sehr gute ihre Markenführung. Das ist ein großes Glück, aber blind einfach irgendwelche Contents dafür auch für Social zu produzieren, nur weil man die mit KI jetzt vermeintlich günstig und einfach raushauen kann, halte ich für total gefährlich. Also auch das muss gegroundet sein in einer guten Strategie und in einem guten Taste für das, was ist wirklich zielführend. Was mich in dem Sinne, wenn ich eine Frage zurückstellen kann, mal total interessieren würde: Wie seht ihr das denn mit diesen komplett KI-generierten Creators auf den unterschiedlichen Plattformen? Ich selber bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt, was das ist, und kann mich da nicht wirklich kommen da kaum hinterher. Warum finden das so viele Leute gut? Habt ihr da einen Take zu? Ich bin da ganz kritisch.
Ich hab zwei Gedanken dazu. Der eine ist generell, sind Leute immer skeptisch bei radikalen Veränderungen. Es gibt dieses schöne Beispiel vom Eiffelturm, den man am Anfang auch alle in Paris scheiße fanden und jetzt lieben sie alle. Ne? Also ich glaube, so radikale Veränderungen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da taucht erstmal eine Skepsis auf. So, das heißt, ich glaube, generell ist dieses Thema, ist da so eine dunkle Wolke drüber. Ne? ich glaube, dann ist diese ethische Dimension mit drin, was du eben gerade gesagt hast, ethisch-moralisch. Ne? Wollen wir denn eigentlich, dass KI dann die Creatorin ersetzt? Das ist, glaube ich, ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist im Endeffekt ja die Frage: Also mit KI wird alles artifizieller, alles synthetischer, und dann hast du ja eine Sehnsucht, Gegenbewegung zum Echten, zum Menschlichen. Und da sind Creatorinnen ja das, also mal ganz doof gesagt, so die letzte Bastion, ne? Weil die haben ihre Emotionen, die haben ihren Charakter, die haben ihre Up and Downs. Mehr Ecken und Kanten im Menschlichen gibt's ja nicht, so wird KI nie sein können. Und dass das dann KI-ifiziert wird, ist eigentlich ironisch und irgendwo kontraproduktiv. So, ne? Und dann auf der anderen Seite wiederum finde ich es aber auch spannend, rein unternehmerisch zu sagen, ja, was geht denn da bei diesen Themen? Ne? Weil zu überlegen, du kannst dir eine IP kaufen von einem Creator und du kannst auf einmal ganz andere Sachen machen mit einem gleichen Budget, du kannst kreativer sein, du kannst die besseren Geschichten erzählen, und wenn du konkurrent bist zu der Identität und zum Profil des Creators, warum denn nicht, wenn wir uns irgendwann an KI-Content gewöhnt haben und wenn das sowieso die Norm ist? So, ne? Deswegen, ich kann irgendwie beide Seiten gut verstehen.
Ja, Pamela Reif oder Mr. Beast sind so Best Examples, die ja auch schon globally ihren Content skalieren auf unterschiedlichen Sprachen. Das ist so ein bisschen die gleiche Situation in der Agentur, wie du sie vorhin als Beispiel geführt hast. Jetzt kann ich mit einem Klick halt auch in China, Japan und Neuseeland meinen Content ausspielen, auf der Sprache auch. Ne?
Aber da bin ich total bei. Also das Thema Lokalisation, alte Babelfischtraum, da bin ich total bei. Und habe ich auch überhaupt keine Hemmungen. Da sagen auch viele, ja, ist aber technisch Deepfake. Ja, ist richtig, muss man lösen, aber da sind die Chancen auf jeden Fall gigantisch groß, sehe ich genauso. Aber bei also rein artifiziell konstruierten Charakteren, da habe ich tatsächlich so ein, So ein anderes Gefühl für. Ich sehe schon, Pascal, was du gesagt hast, ne? Chancen explorieren, experimentieren, ist auch alles gut.
Ich frage mich halt auch einfach so, ne, ist auch immer ein Blick in die Glaskugel, aber wir haben ja aktuell schon auch noch eine große Aversion gegen KI in unserer Gesellschaft teils, ne? Also gerade jetzt so letztens wieder N=1, aber ein TikTok gesehen, weil halt eine Creatorin gesagt hat, ja, und jetzt, ne, ich will gar keine Musik hören von irgendwie KI-Artists, ich will keinen Schuh kaufen, den KI designt hat, so, ich will einfach Menschen und ihre Craft unterstützen. Und ich glaube das auch so, aber ich glaube auch, dass sich das ändern wird. Also ich glaube, dass es halt einfach so ein inkrementeller Bestandteil in allem wird, dass dieser erste Widerstand irgendwann auch so ein bisschen glatt gebügelt wird, weißt du, because you're getting used to it. Mhm. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt schon bei Sounds. Also wir sehen das ja schon, dass KI-Musik trendet in den Charts und alle immer gesagt haben, nee, also KI-Musik, ne, das ist so wichtig, das, wir brauchen diese menschliche Tiefe, singen ist eine Craft, wir brauchen diese Verletzlichkeit, dieses Unperfekte. Ja, und trotzdem sind halt irgendwie die Charts voll von KI-Liedern. Und ich glaube, so oder so ähnlich wird es halt wahrscheinlich auch mit CreatorInnen in a sense werden. Kann ich mir vorstellen.
Und auch nochmal ein anderer Gedanke. Ich finde immer so Analogien zu parallelen Industrien spannend. Also Fashion. Alle Leute, wenn du sie fragst, sagen, Fast Fashion ist scheiße. Ich würde gerne ökologisch kaufen. Ich würde gerne ethisch verkaufen. Nobody does it. Warum? Ja, weil es ein krasser Mehrwert ist für Leute, rein wirtschaftlich, finanziell.
So ein bisschen wie das AI-Fruit-Drama, was auch alle geguckt haben.
Genau. So. Und ich glaube, die Frage ist halt, KI darf halt kein Selbstzweck werden. Ne? Weil im Endeffekt interessiert die Leute da draußen, wenn sie jetzt auf Social sind oder wenn wir über Marken reden, gibt es mir was? Unterhält es mich? Emotionalisiert es mich? Ne? Und wenn KI da ein Tool ist, bestes Beispiel, dieser sehr gefeierte Adidas WM-Spot Backyard Legends, wo Zidane und Beckham, waren zurückversetzt wurden in die 90er. Das ist KI generiert. Und da hat sich keiner drüber aufgeregt. Warum? Weil es einfach kohärent in der Geschichte ein Instrument ist, um diese Geschichte zu erzählen. Alle fanden es geil, weil endlich wieder mal ein Epos, ne? Endlich wieder so diese auch ein bisschen nostalgische Effekte und so. Und ich glaube, da macht es dann Sinn. Aber es darf kein Selbstzweck werden.
Aber das ist genau der Unterschied, den ich hier sehe. Es geht nicht darum, mit einer Technologie irgendwie zu flexen, sondern es ist eine tolle Geschichte.
Ja, genau. Das
ist eine epochale Geschichte.
Ja, ganz genau.
Und da hilft mir die Technologie, diese Geschichte zu erzählen. Die hätte ich vorher nämlich nicht erzählen können. Und dann ist es total legitim, dass sie auch eingesetzt wird. Und da bin ich auch begeistert. Am Ende des Tages geht es darum, ist das Ergebnis etwas, was mich berührt, was mich abholt, was mir einen Mehrwert bietet und nicht so sehr, welche Technologie dahinter ist. Sehe ich genauso.
Cool. Ja. Letzte Frage. Wer soll nach dir ins Podcast kommen?
Ich würde, weil, habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich für das ganze Thema Social, um da noch stärker im Bereich Social, vielleicht sogar Social Richtung B2B einzutauchen, haben wir zwei ganz fantastische Kolleginnen, die da viel mehr auch erzählen noch könnten als ich. Das sind die Gina und die Lea. Jetzt sind das natürlich Kolleginnen von mir, so ein bisschen, ist das so richtig gut? Wen ich sonst immer als eine sehr spannende Stimme der Branche sehe, ist der liebe Kollege Gerald Hensel, den ich euch anempfehlen möchte. Gerald Hensel, einer der Gründer und Geschäftsführer von Superspring, Markenberatung und Strategie. Vielleicht schaut ihr mal, vielleicht nehmt ihr mal Kontakt auf. Gerald, Shoutouts gehen raus.
Gerald, okay, super. Ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn auf dieser digitalen Plattform LinkedIn gefunden und ich werde ihn kontaktieren. Danke dir, richtig toll.
Sehr gern.
Cool.
Viele Grüße.
Hey, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Merci.
Tausend Dank für deine Zeit. Und bis hoffentlich bald. Viel Spaß beim Steine gucken.
Bis dahin. Ciao. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Danke. Ciao.
Herzlich willkommen zur Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Bruno vor. Das ist ein ganz, ganz süßer, ich würde sagen, der sieht aus wie ein reinrassiger Wischler, aber garantieren kann ich das nicht. Er ist sehr freundlich, super menschenbezogen. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen unsicher, wenn ihm was unheimlich ist. Also sowas wie belebte Straßen und Großstadt, das überfordert ihn schon. Deswegen wünscht er sich ein ruhiges Umfeld. Aber wirklich ein ganz, ganz hübscher Kerl. Er hat in seinem früheren Zuhause leider einmal gebissen. Allerdings waren da die Umstände auf jeden Fall nicht ideal. Aber deswegen sucht er natürlich Menschen, die verantwortungsvoll mit ihm umgehen und ihm Sicherheit geben und ihn fordern und fördern. Und ihr findet ihn wie immer im Berliner Tierheim.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Wie immer gilt die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und empfehlt den Podcast gerne weiter, denn je mehr Leute hier einschalten, desto mehr Reichweite bekommen wir und mit mehr Reichweite noch spannendere Gäste und mehr Insights. Bis dann und liebe Grüße.
Dein Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei. Mit Social Vita dabei. Der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.